hochverehrten Damen, meine sehr geschätzten Herren, die hier oben sitzen, aber auch die uns Untergebenen im Gewölbe drunten, habe ich gehört, hören uns auch noch viele zu. Ich bin ein bisschen verlegen, weil ich die starken Worte von Herrn Bürgermeister Steindl einfach nicht totreden will durch weitere Überlegungen. Die waren in meinen Ohren so stark, dass man eigentlich hätte nichts mehr hinzufügen dürfen. Und dennoch lassen Sie mich eine kleine Laudatio halten für die wirklich wunderbaren Projekte, die vorgelegt worden sind. Und ich möchte auch Hedi Karner noch einmal gratulieren zu dem Gesamtprojekt, weil ich glaube, dass Menschen wie Sie heute ganz unverzichtbar sind, dass auch unser eigenes Land einen guten Beitrag zum Frieden leistet. Der Satz, es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg, stammte ganz am Anfang von Mahatma Gandhi, schon ein ganz alter Satz. Und der sagt dann, der Weg zum Frieden und das Ziel Frieden stehen für ihn in einem unauflöslichen Zusammenhang, so wie Saat und Pflanze mit der daraus sich ergebenden Forderung, dass man Konflikte überhaupt nur gewaltfrei lösen könne. Und damit hat ja Gandhi der Menschheit einen wunderbaren Weg, gewaltfreien Weg zu einem nachhaltigen Frieden gewiesen. Sie brauchen keine Angst zu haben, ich komme schon auf Jesus auch noch zu reden, aber ich will einmal doch diesen Mahatma Gandhi würdigen, weil wir haben so viele große Heilige, die nicht zur Kirche gehören, aber die für die Welt und ihre Entwicklung von größter Bedeutung sind. Nun, Ihr Stille Nacht Friedenspreis würdigt Projekte, die zumal junge Menschen ermutigen, wenigstens ganz kleine Schritte auf diesem Weg zu einem nachhaltigen Frieden zu gehen. Denn je mehr Peacemaker, also Friedensstifter, die Menschheit hat, umso mehr vom ersehnten Frieden wird es auch geben. Und so lassen Sie mich im Folgenden ein paar Hintergründe zu diesen großen Herausforderungen des Friedens machen. Und ich will dann so, je mehr ich zum Ende komme, auch die 5 eingereichten und in die engere Auswahl gezogenen Projekte einbeziehen und sagen, die liegen auf der ganz richtigen Linie. Ein erstes. Der Friede ist ein ganz alter Traum der Menschheit. Alle großen Erzählungen der Religionen sagen, wir kommen aus einem paradiesischen Frieden. Frieden zwischen den Menschen, Frieden mit den Tieren. Und all das umfangen von einem Frieden mit dem, den die Menschheit seit ihren Anfängen Gott nennt. Und aus diesem paradiesischen Frieden wurden wir alle, wie wir hier sitzen, vertrieben, freilich. Das erzählen die mythischen Schöpfungsgeschichten. Und halten Sie das einmal fest für sich, wir haben alle, wie wir hier sind, einen Migrationshintergrund. Ich glaube, wir übersehen das meistens. Und die Bibel sagt daher, wir sind auf der Fremde unterwegs, von einem Ursprung zurück in eine Heimat. Und da sind wir wie in der Fremde. Wir sind Paradiesesvertriebene. Dabei ging der Menschheit aber der umfassende Friede des Anfangs verloren. Die den Menschen nunmehr feindliche Natur wurde den ungezügelten Zugriff durch Menschen preisgegeben. Der vertraute Umgang mit den Tieren ging verloren. Kain hat den Bruder Abel getötet. Aber obwohl Gewalt und Tod in die Menschheit Eingang gefunden haben, die Erinnerung an unsere Herkunft steckt ganz tief in jeder und jeden von uns, und zwar von allem Anfang unseres kleinen Menschenlebens an. Wir ahnen und hoffen, dass die ganze Geschichte der Welt und wir als Teil dieser Geschichte in einem großen endzeitlichen Frieden münden werden. Es ist friedenspolitisch eines der bewegendsten Zitate aus dem Alten Testament, das dort gleich zweimal vorkommt. Dieses Zitat hat die, wie sie sich nannte, friedliebende Sowjetunion bewogen, vom Künstler Jewgeni Viktorowitsch Vucetic eine Bronzeskulptur anfertigen zu lassen, die am 4. Dezember dann auch vor der UNO aufgestellt worden ist und die kann man noch in New York jetzt beobachten. Das Denkmal just eines atheistischen Regimes wurde zum Markenzeichen der ostdeutschen Friedensbewegung. Es zeigt einen Schmied, der gerade mit seinem Hammer ausholt, um das Eisen eines Schwertes in eine Pflugschar umzuformen. Die Friedenssehnsucht, wie sie die Bibel besingt, wohnt also in allen Menschen, egal ob sie atheistisch Gott wegglauben oder gläubig Gott herglauben. Und so lautet das berührende Zitat hier in der Fassung des Buches Micha, das aber auch im Buch Jesaja steht: Am Ende der Tage wird es geschehen, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Ein zweites. Zu diesem endzeitlichen Frieden sind wir jetzt zusammen bereits auf dem Weg. Noch mehr, wir tragen dazu bei, dass dieser ersehnte endzeitliche Frieden jetzt schon in Spuren zu uns kommt. Das ist uns in unserem bürgerlich, satt und bequem gewordenen Glauben eine Umkehrung der Blickrichtung. Ich habe noch als Volksschüler in der ersten Klasse anhand des kleinen Katechismus gelernt, wir sind auf Erden, um später in den Himmel zu kommen. Die Erde wurde letztlich als das große Feld von Versuchungen gesehen, die wir zu verlassen und zu meiden hätten. Aber der kluge Bischof Klaus Hämmerle von Aachen hat diese Aussage auf den Kopf gestellt, wenn er sagte: Wir sind nicht auf Erden, um einst in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel jetzt schon zu uns kommt, in Spuren wenigstens. Der Friede, so dieser große Theologe auf dem Aachener Bischofsstuhl, kommt aus der Zukunft auf uns zu. Die Vollendung der Welt liegt also nicht in großer Ferne, sondern sie soll mitten in der Geschichte durch unser Tun anheben. Und deshalb feiern wir ja auch, und wir beginnen ja demnächst schon wieder damit, den Advent, um dieses Entgegenkommen des endzeitlichen Friedens nicht zu übersehen. Und genau deshalb hat sich in der heiligen Nacht dann der Himmel geöffnet. Die Engel des Gottes des Friedens verweisen mit ihrem Gesang auf den wahren Bringer des Friedens, nämlich das kleine, ohnmächtige Kind in der Krippe. Er, so heißt es, ist der endzeitliche Friedensbringer, der Peacemaker of the world. An uns aber liegt es, mit Gottes Kraft diesem adventlichen Ankommen des Friedens, genauer des Gottesfriedens, jetzt in unserer Welt Raum zu geben. Wir sind also selber gefordert, Peacemaker zu sein, also, wenn Sie so wollen, Engel des Friedens. Ein drittes. Die wissenschaftlichen Erforscher des Friedens können uns heute ziemlich genau sagen, worauf es dabei ankommt, wenn wir Frieden schaffen wollen. Vor allem mahnen sie, unsere überkommenen friedenspolitischen Grundsätze zu überdenken. Peacemaker sind immer Querdenker. Sie schwimmen gegen den Strom. Wie soll man denn sonst auch an die Quelle kommen? Peacemaker sind politisch immer revolutionär, weil sie sich gegen friedlose Verhältnisse und kriegsträchtige Strukturen auflehnen. Bis heute halten sich die Mächtigen der Welt an eine alte Anleitung aus dem römischen Bereich. Dort lautete die friedenspolitische Devise Si vis pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, dann rüste für den Krieg. Von Abschreckung ist dann die Rede, von Aufrüstung. Auf dieser Linie liegt dann, dass Abrüstungsverträge gebrochen und aufgekündigt werden, wie zur Zeit zwischen den USA und Russland. Die Wirtschaft vieler Länder lebt von Waffenlieferungen in horrenden Ausmaßen, Tendenz seit 2002, so das SIPRI-Institut in Norwegen steigend. Und der US-amerikanische Präsident hat dieser Tage entschieden, den Waffenlieferungen an Saudi-Arabien Vorrang zu geben vor dem Schutz der Menschenrechte, als damals der Journalist Khashoggi in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei ermordet worden ist. Papst Franziskus lässt keine Gelegenheit aus, um diesen Waffenhandel zu geißeln. Würden die Riesensummen, die für Panzer, Atomraketen, Kriegsschiffe sowie Cyberkrieg ausgegeben werden, in den Bau von Brunnen, Schulen, Krankenhäusern investiert. Es würden nicht täglich 15.000 unter 5-jährige Kinder auf der Welt sterben. Täglich 15.000. Werden gar manche Kriege vom Zaun gebrochen, um die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie zu erhalten? Dieser Weg führt nicht zum dauerhaften Frieden. Es ist letztlich ein Zustand von Nicht-Krieg. Es ist ein Frieden der Angst. Der alte Grundsatz Si vis pacem, parabellum hat auch deshalb ausgedehnt, weil heute jeder Krieg wegen der chemischen und atomaren Vernichtungswaffen verheerend ist und nur mehr Leid schafft, als er zu beseitigen vorgibt. Deshalb haben die Friedensforscher den alten Satz der Römer längst umgeschmiedet. Er müsse lauten, Si vis pacem, para justitiam. Willst du Frieden, dann rüste nicht für den Krieg, sondern schaffe Gerechtigkeit. Je mehr die Menschen ein menschenwürdiges, gutes Leben führen, so ihre feste Überzeugung, desto mehr lieben sie den Frieden und lehnen den Krieg ab. Solchem guten Leben stehen aber heute in unserer Welt himmelschreiende Ungerechtigkeiten im Weg. Es fördert nicht den Frieden, wenn 20% der Bewohner dieser Erde 80% des Reichtums besitzen und verbrauchen. Was die Welt also heute dringend braucht, sind Fachleute, welche durch kluge Weltwirtschaftspolitik die Ungerechtigkeiten in der einen Welt abbauen. Diese Expertinnen wissen auch, dass eine enge Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie vorhanden ist. In seiner zukunftsweisenden Enzyklika Laudato Si hat Papst Franziskus darauf ja hingewiesen. Es fördert nicht den Frieden, wenn wir zuschauen, dass über 65 Millionen Menschen und darunter 40 Millionen Kinder wegen Umweltkatastrophen, hoffnungsloser Armut sowie Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind. Die Politik reagiert derzeit auf diese Riesenherausforderung der Welt vorrangig mit dem Einrichten von Zäunen. Die Grenzen werden militärisch gesichert, Flüchtlinge werden kriminalisiert und neuestens auch jene, die ihnen zu Hilfe eilen. Friedenspolitisch richtig wäre es dagegen, eine Doppelpolitik zu betreiben. Einerseits mit einem hohen Ausmaß an Humanität den angekommenen Flüchtlingen zu helfen, aber weit mehr Anstrengungen noch zu unternehmen, um die Fluchtursachen zu beseitigen, also die Schöpfung zu bewahren, mehr Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen. Von hier aus wäre es ein Zeichen für eine stille Nacht Friedenspolitik, wenn sich unsere Bundesregierung doch noch durchringen könnte, den UN-Migrationspakt zu unterfertigen, der ja die Migration in legale Bahnen und damit den Schleppern entziehen und eindämmen möchte. Sich für eine gerechtere Welt einzusetzen, ist eine höchst politische Herausforderung. Es braucht dazu fachlich kundige Menschen, wie sie etwa am Lehrstuhl der UNESCO für Peace Studies, ich bin beim ersten Projekt schon gelandet, in Innsbruck ausgebildet werden. Es ist eindrucksvoll, wie Studierende selbst einen Fonds eingerichtet haben, um fachkundige junge Wissenschaftler aus aller Welt zu diesem Masterstudium des Friedens nach Innsbruck zu bitten. Zur Friedensforschung gehört, verstehen zu lernen, dass die eine Welt vernetzt ist und dass kein einzelner Mensch und auch kein Volk für sich allein in Frieden leben kann. Fachkundig heißt daher, das Zusammenwachsen der Welt zu begreifen und Globalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance und Reichtum für die Menschheit zu erleben. Zugleich gilt es, nicht nur global zu denken, sondern zuversichtlich ganz lokal in der eigenen Heimat, im eigenen Dorf, in der eigenen kleinen Lebenswelt und auch in der Welt der Sprache Frieden zu schaffen. Aus der Globalisierung wird dann so etwas wie ein ganz neues Wort in der Wissenschaft, Glokalisierung, also global und lokal fließen nunmehr ineinander. Daher ist ein Feind des Friedens, wer nur lokal denkt. Und das nicht im Sinn eines legitimen Heimatbewusstseins, sondern in der Art eines dumpfen und feindseligen Nationalismus, der oft mit der Demütigung anderer Nationen und mit rassistischer Diskriminierung von anderen einhergeht, mit dem Glauben, mit anderem Glauben, anderer Rasse und anderem Geschlecht. Der Nationalismus hat Europa zwei katastrophale Kriege beschert. Wer diesen heute schürt, kann sich, so die Lehre der Geschichte, nicht als Peacemaker verstehen. Nationalismus führt immer unweigerlich in den Krieg. Dabei ist nichts gegen einen begründeten Stolz auf die eigene Heimat einzuwenden. Aber wenn es darum geht, die eigene Nation arrogant great again und die anderen Nationen demütigend klein zu machen, der oder die zerstört den Frieden auf der Welt. Die Demütigung der arabischen Welt zum Beispiel durch die westliche, meistens mit einer Demütigung des Islams durch fundamentalistische Christen einhergehend, hat der Welt, denn wie Papst Franziskus das unentwegt nennt, einen dritten Weltkrieg auf Raten beschert. Europa war natürlich nach den zwei Weltkriegen mit 70 Jahren weithin großen und stabilen Friedens beschenkt, weil der Nationalismus durch die europäische Einigung weithin überwunden wurde. Natürlich ist auch dieses Europa in Entwicklung. Aber wer es grundsätzlich schlecht macht und ablehnt, wie es populistische Nationalisten in immer mehr europäischen Ländern machen, zerstört Europa als Friedensprojekt. Und das war, so mein großer Kardinal Franz König, immer das Erste, warum es die europäische Einigungsarbeit gibt. Nachhaltige Friedenspolitik verlangt aber auch nach Menschen mit einem friedensfähigen Herzen. Erforderlich ist nicht nur eine Friedensbildung, sondern zugleich auch Spiritualität des Friedens. Um eine solche zu entfalten, kann es dienlich sein, wie es etwa das waldpädagogische Projekt Frieden durch Miteinander faktisch vorführt, in die Stille von Kraftorten in unseren Wäldern zu gehen und dort zu erleben, wie die Bereitschaft zu Frieden und der Einsatz für diesen in uns aufkeimen kann. Man kann sich aber auch tief in den Gott des Friedens eingraben und ebenso unverdrossen wie entschlossen zum politischen Handlanger dieses göttlichen Friedens werden. Die Welt braucht viele solche spirituell begabte Peacemaker mit einer friedenspolitisch herausragenden Kompetenz. Friedenspolitisch trainiert werden junge Menschen auch durch exzellente schulische Projekte. Ich nenne da mal nur die drei, die auch eingereicht worden sind, die ich sehr bewundere. Die Schulpartnerschaft mit IPLS in Leon in Nicaragua von der HTL Braunau, mit der Bright Star School Aduguan Agona in Ghana, das ist die Fachschule Mauerkirchen, oder der Brother Conrad School in Lira in Uganda, HTL Braunau noch einmal. Solche Schulprojekte weiten den Horizont der Schülerinnen und Schüler, machen sie ökonomisch wie ökologisch so sehr sensibel, dass manche von ihnen als Zivildiener in dieser friedenspolitischen Spur bleiben und, was meine große Hoffnung ist, manche auch in die politische Gestaltung eintreten, als Bürgermeister, als Abgeordnete zum Nationalrat, zur Europäischen Union, vielleicht auch zu den Vereinten Nationen. Hohen Wert hat bei diesem Training junger Menschen zu Peacemakern das Sammeln von Erfahrungen durch Begegnungen. Dazu gehen Schulklassen auf Fahrt, um erfahren zu werden. Der kleine Horizont der Jugendlichen, den sie bei uns vielleicht lernen, wird ausgeweitet. Sie werden Weltbürgerinnen und Weltbürger. Sie ahnen, dass jede und jeder eine oder einer von uns ist, weil es eben nur einen Gott gibt. Und daher gibt es für sie nur die eine Welt, das eine Welthaus, die eine Menschheit. Erspürt wird, wieder ein Projekt der HTL Braunau, was uns zusammenhält. Und in diesen Projekten erahnen Schülerinnen und Schüler bis in die Tiefen ihrer ausreifenden Persönlichkeit, dass aus der tiefen Verbundenheit eine herausfordernde, universelle Solidarität ohne jegliche Obergrenze erwächst, die in kleinen Schritten dann politisch einzulösen ist. Zu solcher Solidarität gehört zum Beispiel ökologische Sensibilität. Wir müssen aufhören, auf dem Rücken des Großteils der Welt maßlos zu leben. Maßvoll leben, das Projekt erinnert sich an diese Formel, wird zu einem wichtigen erzieherischen Ziel. Ich weiß nun nicht, und das hat man mir nicht verraten vorher, wer nun von den 5 Projekten ausgewählt worden ist. Und das hat es mir leicht gemacht, alle gleichermaßen zu würdigen. Das haben Sie jetzt mitgekriegt und das ist vielleicht das Schönste, was Sie tun konnten, zunächst allen in der Breite große Anerkennung zu geben und dann am Schluss zu sagen, vielleicht ist da eines drunter, das ein ganz kleines bisschen weiter vorne ist als die vielen anderen. Also ich weiß es nicht, wer es erhält, aber ich glaube, wir sollten heute jetzt nach meiner Rede nicht mir applaudieren, sondern den 5 Preisträgern, die da eingereicht haben oder den Preis bekommen, weil ich glaube, nicht der Preis und nicht das Projekt als solches sind würdigenswert, sondern das zugrunde liegende Engagement friedenspolitischer Art, und dafür ist all diesen Autorinnen und Autoren zu danken. Sie tragen dazu bei, dass friedliebende Menschen heranwachsen, die nicht nur Frieden fordern, sondern sich fachlich kompetent dafür einsetzen. Gläubig besehen werden sie zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jenes Gottes, den die Bibel einen Gott des Friedens nennt. Sie bilden damit, das ist jetzt ein hoher Anspruch, den ich an mich habe, so etwas wie eine Art Gottesfriedensbewegung auf Erden. Damit beteiligen sie sich just an jenem Wunsch des Engels und seiner himmlischen Heerschar, die Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde den Menschen seines Wohlgefallens. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus